Das ist der Podcast Geteilt Vereint und ich freue mich sehr, dass ich einen Gast aus meiner Heimatstadt habe. Das habe ich nämlich noch nicht gehabt. Ramona Wuttig ist aus Erfurt gekommen und ich bin froh, dass ich mir gemerkt habe, dass sie Ramona Wuttig heißt, weil eigentlich kenne ich sie nur unter ihrem Social-Media-Namen, nämlich Klasse Gesellschaft. Und genau darüber wollen wir sprechen. Ramona ist Soziologin, studiert gerade nebenher Rechtswissenschaften, hat eine krasse Biografie. Ich glaube, du sagst selber eine Aufstiegsbiografie dazu. Mhm. Aber eigentlich bin ich immer total beeindruckt davon, wie klug du bist und was du alles geschafft hast. Und man kann dazu Aufstieg sagen, aber man kann auch sagen, eine extrem erfolgreiche Person, die gerade freiberuflich als Speakerin unterwegs ist mit ihrem Buch, was wir hier jetzt quasi auch bewerben können, auch wenn das ein Podcast ist, der jetzt nicht irgendwas Ökonomisches macht, was demnächst erscheinen wird. Und darin geht es um das, was du bist oder wo du herkommst, nämlich dass du in ziemlich krasser Armut aufgewachsen bist, mhm, in Ostdeutschland, in einem Dorf in Thüringen.
Genau, ja.
Und dass du trotzdem total viel geschafft hast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ganz, ganz herzlichen Dank und auch für die schöne Einleitung zu mir.
Ja, ich bin, ich zerfließe vor Ehrfurcht, weil ich bin jemand, die ein Studium angefangen hat, dann in der Friedlichen Revolution es nicht zu Ende gemacht hat und niemals gedacht hat, ich mache das auch noch nebenbei. Und deswegen, großartig. Ramona, wir müssen darüber sprechen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Mhm. Und ich würde erstmal gerne über das reden, was dich stark gemacht hat.
Ja, da muss man verschiedene Zeitpunkte meines Lebens, mhm, sich einfach anschauen. Ich würde sagen, die Wut und die schlechte Laune über die Verhältnisse war, mhm, ein sehr großer Punkt, mhm, auch wenn es erstmal negativ klingt, aber das hat mich immer weitergebracht in Form von das kann so nicht bleiben. Ich muss hier irgendwas ändern und ich muss mein Leben und da, wo ich lebe, mhm, radikal ändern, weil ich sonst untergehen werde. Mhm. Das war mir als Kind noch nicht so sehr bewusst, aber dann als Teenagerin war mir das sehr, sehr bewusst. Und da habe ich dann solche Dinge gemacht, wie in meinem Tagebuch anstreichen, wie viele Tage ich noch habe, bis ich die Möglichkeit habe, mein Dorf, meine Umgebung zu verlassen. Mhm. Und das.
Das konntest du mit 16?
Das konnte erst theoretisch nicht, theoretisch mit 18, aber praktisch habe ich alles versucht, dass es mit 16 funktioniert hat und es hat dann auch mit 16 funktioniert.
Ja.
Genau. Also auch so eine gewisse Sturheit von wegen, wie ich schon gesagt habe, das läuft so nicht, das geht so nicht. Ich habe auch irgendwie, also ich möchte, dass ich ein anderes Leben verdient habe. Mhm. und deswegen mache ich weiter.
Hast du denn, ich frage nochmal nach diesem Starken, das als andere besprechen wir dann ja auch, weil das ist, müssen auch alle verstehen und wissen. Hast du irgendwie Vorbilder gehabt? Hast du Serien geguckt im Fernsehen? Hast du, weiß ich nicht, jemanden gehabt, wo du gesagt hast, wenn die das geschafft hat, schaffe ich das auch oder ich will so werden wie die? Oder keine Ahnung?
Eigentlich nicht wirklich. Ich habe Teenie-typische Sachen gehabt, mhm, wie dass ich Fernsehen geguckt habe. Ich hatte ganz, damals gab es noch kein Internet, für mich gleich gar nicht. Und dann irgendwelche Stars gesehen habe, die Musik gemacht haben.
Komm, erzähl,
und
wer.
Die waren so, ich habe Deutschland sucht den Superstar geguckt und mit 11 fand ich Daniel Kübelberg total cool.
Ja.
Und dann fand ich Tokyo Hotel total cool und dann war
aus
ich
deutsche Band.
Genau, richtig? Da war ich 13 und dann so mit 13, 14, 15 fing ich an Metal-Musik zu hören, aber das war dann schon so eine Geschmackssache und da war ich dann nicht mehr so ein Fan von Leuten, aber davor, da war das so ein Ding von, die sind irgendwie frei, die machen ihr Ding, die sind einfach Künstler. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen drauf gestarrt, nicht mal, weil ich unbedingt Sängerin werden wollte, sondern weil ich ein freies Leben haben wollte. Mhm. Und das sind halt so Leute, die ich gesehen habe und die ich gemocht habe.
Ja.
Aber so in meiner Nähe, also Leute, die für mich greifbar und ansprechbar gewesen waren, das waren nie echte Vorbilder, weil die auch immer gefrämt worden als die anderen, die reichen Leute, also von meiner Familie zum Beispiel oder auch von meiner Umgebung. Wir hatten zum Beispiel einen total netten und einen tollen Anwalt in Bezug auf Familiengeschichten bei uns. Den kannte mein Opa von der Jagd. Mhm. Aber das war zum Beispiel so ein ganz krasser Typ, der einfach Anwalt ist. Der hat Rechtswissenschaft studiert. Das ganz ist nichts für Leute wie uns. Mhm. Deswegen habe ich so jemanden nicht als Vorbild gesehen, anerkannt, weil das für mich nicht die gleiche Liga, die gleiche Klasse war.
Du bist bei deinen Großeltern hier aufgewachsen, weil das mit deinen Eltern alles sehr, sehr schwierig war. Deine Mutter ist gestorben.
Genau, meine Mutter ist gestorben, als ich 8 Monate alt war. Und mein Vater hat dann noch 2 Jahre lang bei meinen Großeltern mit im Haus gelebt, in dem Dorf. Dann gab es einen riesengroßen Eklat und dann ist er über Nacht mit seinem Trabi abgehauen und hat nur seine nötigsten Sachen eingepackt und danach war er nie wieder gesehen. Mhm. Außer ein einziges Mal auf dem Jugendamt, aber sonst nie wieder. Mhm. Genau. Und deswegen bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen.
Und das war nicht einfach für die?
Das war natürlich gar nicht einfach, weil die
und
haben.
Für dich natürlich auch nicht, aber einziges, für die nicht einfach.
Ja, die haben ihr einziges Kind verloren. Mhm. Sie war damals 23 Jahre alt, also ganz, ganz schlimme Geschichte. Und dann hatten sie halt mich und plötzlich dann diese neue Verantwortung nochmal. Sie waren relativ jung für Großeltern, Mitte 40.
Ostdeutsch.
Typisch Ostdeutsch, genau. Und sie hatten aber auch selber zu kämpfen, weil es war halt gerade kurz nach der Wende. Ich bin 1991 geboren und. Wo sie vorher noch zumindest gut in Arbeit waren, klassische Arbeiter mit nicht besonders viel Geld, wie das halt auch typisch für die DDR war. Aber kurz nach der Wende haben beide ihren Job verloren. Mhm. Das war so ein Treuhandgeschichte. Mhm. Die Firma hat einfach zugemacht. Wurde verkauft. Beide haben in der gleichen gearbeitet. Meine Oma hat zuerst ihren Job verloren. Mhm. Als dann komplett geschlossen wurde, hat auch mein Opa seinen Job verloren. Und dann ist erstmal große Perspektivlosigkeit bei uns eingezogen, zusätzlich zu der ganzen Trauer und diesem ganzen Chaos, was dieses privat ablief einfach.
Ja. Mich hat eine Sache sehr beschäftigt. Wir sind ja hier so ein bisschen in der Diskussion mit Ost und West in diesem Podcast. Mich hat eine Sache sehr beschäftigt. Eigentlich war ja die DDR darauf angelegt, dass Menschen unabhängig davon, in welcher Umgebung sie groß werden, Bildung bekommen, Aufstiegsmöglichkeiten bekommen und so weiter. Also in meiner Familie gab es jemanden, alleinerziehende Mutter, noch nicht mal einen Hauptschulabschluss und der hat am Ende studiert, hatte irgendwie ein super Abitur und so weiter und hat immer erzählt, dass es deswegen gelungen, weil erstens die DDR so egalitär agieren wollte und weil es halt Lehrerinnen und Lehrer gab, die immer gesagt haben, hier, du kannst was. Und mich hat total gewundert, das ist alles jetzt nach der DDR, deine Biografie, aber trotzdem sind es ja im Grunde die gleichen Leute gewesen. Warum hat eigentlich niemand gemerkt, wie klug du bist und was du kannst? Warst du so widerständig? Und war das das Thema? Oder ja, wie ist es passiert? Was ist deine Einschätzung? Also im Nachhinein, damals wirst du es einfach nicht, da musstest du ja irgendwie ackern. Aber heute, wie guckst du da drauf?
Na, es ist komplex. Die eine Seite, und das ist, glaube ich, eine sehr große Seite, ist die Armutsgeschichte. Mhm. Und dass man uns diese Armut und auch dieses am Rand der Gesellschaft stehen, sage ich jetzt mal, sehr stark angesehen hat. Mhm. Das heißt, das Haus, in dem wir gelebt haben, das war unglaublich alt und hätte sehr, sehr lange schon restauriert werden. Verschiedene Dinge hätten da getan werden müssen. Mhm. Und wir sind da, also wir haben in einer Umgebung gelebt, die eigentlich nicht lebenswert war.
Was
ich
dann, quasi die Underdogs. Dorf auch. Also,
was ich damit meine, ist, die Wände waren kaputt. Manchmal haben da sich Ameisen durchgefressen. Mhm. Es gab kein fließend warmes Wasser. Irgendwann gab es nur noch einen einzigen Wasserhahn, der funktioniert hat. Mhm. Es gab keine Dusche. Es gab nur eine Badewanne, die man befüllen konnte mit einem Bottich, den wir auf einem Ofen warm gemacht haben. Mhm. Solche Geschichten. Und Dinge wie Hygiene waren total im Hintergrund. Die habe ich einfach nicht gelernt. Das habe ich als Teenie und später dann irgendwann gelernt und eine Routine begriffen und so weiter, wie das andere Menschen machen. Aber ich hatte zum Beispiel schon in der Grundschule schwarze Zähne. Mhm. Ich habe gestunken. Mhm. Ich hatte Sachen vom Polenmarkt, da sind wir halt immer hingefahren und haben da Sachen gekauft, hatte ich an. Mhm. Und meine Oma hat immer gesagt, du siehst ganz toll und hübsch aus, aber man hat doch gesehen, wo das herkam. Mhm. Und entsprechend konnte ich gute Noten schreiben und das habe ich auch getan. Aber ich war trotzdem immer eine ganz komische Person. Heute würde man sagen, eine weirde Person. Mhm. Und das fanden auch meine Lehrerinnen, wobei die jetzt nicht schlecht zu mir waren in der Grundschule. Mhm. Und in der Klasse war ich halt da auch schon immer Außenseiterin, wobei ich in der Grundschule noch nicht Mobbingopfer war, später schon.
Mhm. Du weißt das, was Gerhard Schöne beschrieben hat in diesem Lied, Jule wäscht sich nie.
Ja, kennst das kenne ich, ja.
Ja, genau. Ja. Wir verlinken euch das drunter, weil es ist so ein altes DDR-Lied. Daran muss ich gerade denken, wenn du das erzählst. Hm. Das ist genau, also so eine Geschichte, die er auch im Osten gespielt hat.
Ja.
Ja, genau.
Genau, ja, und also ich habe damals schon, ich konnte es nicht richtig greifen und ich weiß auch nicht, wo dieser Gedanke herkam, weil ich wirklich da kein nahes Vorbild hatte. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel in der dritten Klasse angefangen zu erzählen, ich möchte Tierärztin werden. Das sagen wahrscheinlich ganz viele Mädchen in dem Alter. Mhm. Aber irgendwie habe ich begriffen, dafür muss ich an die hohe Schule gehen, ans Gymnasium gehen, weil sonst kann ich sowas nicht machen. Mhm. Und dann habe ich immer erzählt, ich will aufs Gymnasium gehen. Ich bin doch auch gut in der Schule. Ja, wart mal, du bist noch so klein und so. Da wurde immer auf meine Größe, ich reduziere
das. Ach so, weil du wirklich so klein.
Ich war wirklich sehr klein, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja egal, wie groß ich war. Aber das hat man mir halt erzählt.
Nach dem Motto, mit den Kühen kommst du nicht klar, weil du jetzt noch so klein bist.
Oder? Ja, so, du musst da eine Stunde zum Gymnasium fahren, das gehört ja noch dazu. Es war alles ganz strukturschwach. Zur Regelschule, also dem Realschulteil, waren es 5 Kilometer. Zum Gymnasium hätte ich eine Stunde mit dem Bus fahren müssen, jeden Morgen 6:50 Uhr. Und das war dann immer so die Ausrede. Was andere auch gemacht haben, genauer, das war immer so die Ausrede. Du bist noch so klein und so ein langer Weg ist zu schwer für dich. Von meinen Großeltern. Ja. Und von den Lehrkräften war so ein, na, wir wissen nicht, ob die Kleine das schafft. Ich war halt, wie gesagt, so eine Außenseiterin. Ich war sehr ruhig. Ich sah halt komisch aus. Ich sah eben auch aus wie ein Kind, was anscheinend Probleme hat. Getan hat man nichts, aber man meinte so, also vielleicht wäre das zu viel für sie, wenn wir sie jetzt auch noch aufs Gymnasium schicken. Und dann waren sie sich beide einig quasi und haben mir diese Realschulempfehlung
gegeben. Das
heißt,
all die Strukturen, die es ja eigentlich gibt, also von der Schulzahnärztin bis zu den Lehrerinnen, die sehen müssen, was sind hier die Talente, die haben eigentlich nicht gegriffen bei dir.
Schulzahnärztin war ganz schlimm. Die ersten Male wurde ich, ja, es sieht ganz schlimm aus und irgendwelche Dinge, die ich nicht verstanden habe, wurde dann dazu gesagt. Später auf der Regelschule sind mir dann persönlich Sachen vor den Kopf geworfen worden, wie du findest niemals Arbeit und eine Ausbildung, so wie du aussiehst. Was ist eigentlich mit dir los? Also die Schulzahnärztin war da nicht hilfreich damals.
Ja.
Und das war auch tatsächlich die gleiche über viele Jahre.
Okay. Die an keiner Stelle mal gesagt hat, pass auf, wir machen das jetzt mal zusammen.
Ja, nee.
Was ja eigentlich, also du warst krankversichert, ganz normal.
Ich hätte,
wäre das ja vollkommen richtig gewesen. Und
Ich habe auf Nelken rumgekaut, weil ich so schlimme Zahnschmerzen hatte irgendwann. Das tut ja irgendwann weh.
Ja.
Nelken betäuben.
Weil
ein
das,
Stück weit.
Ja, ja, klar.
Ja.
Das hat dir deine Großmutter wahrscheinlich gesagt. Genau. Mit den Nelken. Ich kenne das auch, dass man auf Nelken rumkauen soll. Genau. Und dann hast du dich aber trotzdem durchgebissen.
Ja, ich habe dann, also ich war dann halt auf dieser Regelschule. Ich habe dann immer noch gebettelt, dass ich aufs Gymnasium will.
Wen hast du angebettelt? Deine Großeltern? Deine
meine Lehrerinnen.
Ja.
Weil ich dachte, dort wird jemand sein, der mir vielleicht helfen kann. Komm, ich habe bei Ihnen eine Eins, ich habe dort eine Eins, ich habe da eine Eins. Ich kann doch bestimmt noch irgendwie wechseln. Und als ich dann in der 6. Klasse war, traf ich tatsächlich auf eine Lehrerin, die meinte, es gibt da noch eine Möglichkeit, zur 7. Klasse aufs Gymnasium zu wechseln. Fahrt doch mal auf das Gymnasium. Dann habe ich wieder meinen Opa angebettelt und der fuhr dann auch tatsächlich mit mir zu diesem Gymnasium. Das war dann schon im 2. Halbjahr und da meinte dann die Direktorin zu mir, du kommst 2 Wochen zu spät. Das hätte vor dem Halbjahr sein müssen, dass wir dich anmelden.
Ja.
Dann habe ich gebettelt, ich wiederhole die 6. Klasse, das ist mir wirklich egal.
Ja.
Ich habe fast geheult, das weiß ich noch genau.
Ja.
Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Du kommst einfach nach der 10. und das ist auch alles in Ordnung. Da bist du ja ganz genauso alt, wie wenn du jetzt eine 6. wiederholst. Das geht außerdem gar nicht.
Okay.
So, und dann war wieder Schluss und dann wusste ich, jetzt geht bis zur 10. Klasse rechtlich sowieso nichts mehr, haben wir alle gesagt und dann war das so.
Man muss halt wissen, dass in Thüringen, wo du ja aufgewachsen bist, ist es so, dass Gymnasium mit der 5. Klasse anfängt.
Mhm,
da
genau.
Ist ja zum Beispiel anders, da fängt es ja mit der 7. an und deswegen einmal das zur Erklärung. Und dann?
Und dann habe ich die Jahre so weiter mein Dasein gefristet.
War es weiter gut in der Schule?
War weiter gut in der Schule.
Wie hast du gelernt?
Gar nicht.
Du warst einfach, du warst so schlau, dass du nicht lernen musst.
Ich will das gar nicht über mich selber sagen, aber was zusätzlich, was zusätzlich dazu kommt, ist, dass ich ADHS habe. Mhm. Ich bin so eine spätdiagnostizierte Frau, das heißt, ich wurde mit Anfang 30 diagnostiziert, weil ich das da erst begriffen habe, tatsächlich auch durch die mediale Aufmerksamkeit mich selber begriffen habe, genau. Aber eigentlich hätte man das da schon längst merken müssen. Mhm. Ich habe keine Hefte geführt, ich habe ständig alles vergessen, meine Hausaufgaben, mein Turnbeutel, alles Mögliche. Ich war immer überall und nirgends, aber ich war trotzdem mit einer anderen Person zusammen immer Klassenbeste. Hab mich viel gelangweilt, war sonst wo. Und genau.
Und jemand hat gesagt, könnte sie vielleicht hochbegabt sein?
Also nee. Also nichts. Also im Prinzip. Und irgendwann, das war, also der Knackpunkt, das, was alles noch schlimmer gemacht hat, war, als eine andere Dorfschule geschlossen hatte, wegen zu wenig SchülerInnen. Und die dann ja an meine Schule mitgewechselt sind. Und die fanden mich richtig, richtig scheiße. Ich muss das mal so sagen. Die fanden mich richtig schlimm. Und die haben sich dann in Grüppchen zusammengeschlossen, einige Jungs vor allem. Und die haben angefangen, mich richtig hart zu mobben. Was vorher einfach nur so eine Außenseiterrolle war, hat mich dann ins Zentrum gerückt, in ein ganz schlimmes Zentrum. Ich habe dann zum Beispiel aufgehört, Fleisch zu essen als Teenagerin, also mit meinem 15. Geburtstag. Und die fing dann an, mich mit Salamischeiben zu beschmeißen, zum Beispiel.
Okay.
Oder mich halt auch in der Stunde abzuwerfen mit Kaugummis und verschiedenen anderen Sachen. Genau. Und irgendwann haben sie mir mal mein Hausaufgabenheft geklaut, das war im Winter, und haben mal die Seiten zerrissen und in Schnee gesteckt. Und auf den Seiten standen Dinge drauf wie, bring dich doch endlich um, du Schlampe.
Ja.
Damit bin ich zum Direktor gegangen und habe gesagt, ich brauche jetzt Hilfe, das geht so nicht weiter. Und der hat gesagt, weißt du, wer das geschrieben hat? Nein.
Nein.
Dann kann ich auch nicht helfen.
Okay.
Und da wusste ich dann, jetzt muss ich was machen. Und da habe ich dann, wie gesagt, angefangen, diese Strichliste zu führen und bin zum Jugendamt selbstständig gegangen.
Die Strichliste, auf der du
die warst? Strichliste, auf der ich geschrieben habe, wie viele Tage ist es noch, bis ich meinen Realschulabschluss habe und bis ich irgendwie die Chance habe, ich habe erstmal so an Ausbildung gedacht, die ich mir irgendwo anders suche, um dann da wegzugehen. Ja. Genau. Und bin zum Jugendamt gegangen, habe da meine Betreuerin.
Du bist selber zum Jugendamt gegangen?
Betreuerin von damals wieder getroffen, hat sich so ergeben, weil die immer noch da in der Nähe gewirkt hat. Die hat sich noch an mich erinnert und die hat dann daraufhin meine Großeltern eingeladen, um mal mit denen zu reden, welche Möglichkeiten es geben könnte. Und mein Opa war relativ so, ja, also mit seiner Dorfsprache und auch so mit seinem harten männlichen Geist saß er dann da so, ach, die redet Quatsch. und dann habe ich aber bitterlich angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, hier geht's nicht weiter und bin aufs Klo verschwunden. Und dann muss wohl diese nette Frau vom Jugendamt sehr, sehr einfühlsam auf meinen Opa eingeredet haben. Ich weiß halt nicht, was sie gesagt hat, aber es hat dazu geführt, dass er danach gesagt hat, bis Erfurt, aber kein Kilometer weiter.
Ja.
Und das war dann mein Hoffnungsschimmer. Und dann habe ich jeden Tag, wie gesagt, gehofft, dass dieser Tag rumgeht und weiter rumgeht. Und in der 10. Klasse fing ich dann tatsächlich selbstständig an, mir eine neue Schule zu suchen in Erfurt und eine Wohnung zu suchen. Eben mit dem Versprechen meines Opas, dass er eine Bürgschaft unterschreibt, dass ich halt in eine Einraumwohnung ziehen kann oder eine WG. Aber die habe ich damals nicht gefunden, weil eine 16-Jährige wollten keine Studierenden bei sich haben. Und vielleicht auch mich nicht, weil ich immer noch so aussah, wie ich aussah.
Aber krass, das heißt, es gab schon eine Struktur, die dann am Ende doch gegriffen hat, nämlich das Jugendamt.
Ja.
Aber auch nur, weil du selbst dorthin gegangen bist.
Ja,
nicht,
und weil diese eine Person wirklich, wirklich gut war.
Ja. Du hast über diese Biografie, also so wie heute hier, redest du auf den sozialen Netzwerken, bei TikTok, bei Instagram. Du hast ein Buch darüber jetzt geschrieben. Ich bewundere das deswegen total, weil du machst dich ja quasi nackig. Warum machst du das?
Ich bin da reingerutscht. Ich habe nicht, ich bin nicht aufgestanden und habe gedacht, ich muss jetzt der ganzen Welt erzählen, was ich erlebt habe, sondern das war erstmal ein Konglomerat aus vielen, dass ich das immer mehr reflektiert habe, weil ich selbst Soziologie studiert habe, irgendwann Sozialstrukturanalyse hatte und irgendwann Dinge an seinen Platz fielen und ich dachte, Mensch, das bin ja nicht nur ich, dazu gibt es ja Forschung, spannend. Und mich dann da tief reingefräst habe. Irgendwann habe ich jeden Tag an Bourdieu gedacht. Der hat da so eine super spannende Theorie einfach in dem Bereich. Mhm. Und dann habe ich erstmal eigentlich nur begonnen, TikTok zu machen, weil ich diesem ganzen Rechtsruck und von wegen im Osten sind nur Nazis entgegenwirken wollte, mit einer Stimme, die zeigt, dass es nicht nur so ist, sozusagen. Ja. Und mein erstes Video war tatsächlich auch, das war damals so ein Trend, ich komme aus dem Osten oder da bei diesem Trend hat man irgendwas anderes gesagt. Ich habe ein Auto, natürlich. Ja. Ich komme aus dem Osten. Natürlich wähle ich nicht die AfD. Bitte vergesst nicht, wir sind hier nicht alle rechts. Ja. Und das habe ich auch in einem stark noch viel stärker dörflichen Dialekt gesagt, als ich jetzt hier spreche.
Wir können das auch, ich komme auch wieder von Gouda.
Ja.
Und ich habe mir das ehrlich gesagt, also ich habe eine ganz andere Biografie als du, aber ich habe es mir abgewöhnt in der 8. Klasse, weil ich an einem Rezitationswettbewerb teilnehmen sollte und ein Gedicht aufsagen sollte und habe mir das vorher so auf Kassette gespielt und wollte dann irgendwie gucken, mache ich das richtig? Mhm. Und dann habe ich mich mit dem Dialekt gehört. Mhm. Dann habe ich gesagt, das geht ja gar nicht, ist ja furchtbar. Und habe dann mir innerhalb von ganz kurzer Zeit diesen Dialekt abgewöhnt und mir dann wieder ein bisschen angewöhnt. Aber du hast noch sehr viel dialektischer geredet. Und es ist ja, ich habe jetzt gelernt, dass dieses, was so sächsisch klingt, das also für Außenstehende klingt das ja sächsisch, ist der unbeliebteste Dialekt.
Ja.
Danach kommt Schwäbisch.
Ja.
Ja, aber warum? Weil es Ostdeutsch ist oder was? Aber Schwäbisch ist, das spricht nicht ganz dafür, ne?
Naja, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit die Rolle der Medien. Also auf jeden Fall ist das ein Punkt, wenn eine dumme, einfältige Person irgendwo im Internet oder in Sendungen dargestellt wird, im Reality-TV besonders, dann spricht die häufig sächsisch.
Ja.
Wenn irgendwelche Rechten dargestellt werden, dann sprechen die irgendeinen ostdeutschen Dialekt oder eben das, was als sächsisch definiert wird. Mhm. Also es wird immer, wenn etwas gezeigt wird, was irgendwie dumm und einfältig ist, dann hat das häufig irgendwie so eine ostdeutsche Konnotation. Genau.
Du hast also sächsisch geredet, ja?
Naja, oder eigentlich eben, also nicht nordostthüringisch.
Ja, also wie wir wissen, thüringisch, sächsisch gedacht, genau, egal.
Ja.
Ja.
Genau, und ich habe das tatsächlich auch lange versucht, mir abzutrainieren. Und das ist eine Bewunderung, die ich dir und anderen, die das geschafft haben, entgegensprechen bringen muss. Ich habe das nicht geschafft.
Du machst das gar nicht mit Absicht.
Nein. Also so, wie ich jetzt spreche, ist angestrengt relativ Hochdeutsch.
Ja, okay.
Also ich spreche eigentlich noch sehr viel stärker, also ich könnte noch sehr viel stärkeren Dialekt sprechen.
Ja.
Aber das tue ich nun schon lange nicht mehr. Ich habe Hochdeutsch, wie gesagt, nie gelernt. Wenn ich das versuche, dann klinge ich wie ein Computer. Also es geht wirklich, ich schaffe das nicht.
Ja.
Und irgendwann habe ich das zu meinem Markenzeichen, wie gesagt, gemacht.
Das dachte
deswegen,
ich
konfrontiere dich jetzt mit deinen Vorurteilen.
Ja.
Wenn du denkst, ich bin doof, na, dann hör mir erst mal zu und dann wirst du dich selber schämen.
Ja.
Das haben mir tatsächlich auch Leute gefeedbackt, bevor ich so selbstbewusst damit umgegangen bin und gesagt, am Anfang dachten wir, du bist total komisch, aber inhaltlich kam da ja doch was Vernünftiges bei rum. Und dann kommen ja bestimmt auch noch viele Leute dazu, die das nicht ehrlich sagen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, du hast tatsächlich damit auch bewirkt, dass viele Menschen, die diesen Dialekt oder irgendeinen in der ähnlichen Richtung reden, anders angeschaut werden. Also ich glaube schon, du bist eine Icebreakerin, zu sagen, das ist eine extrem kluge Person und die spricht diesen Dialekt. Jetzt guck doch mal bitte genau hin. Und das ist schon auch ein Verdienst, würde ich sagen. Deswegen dachte ich immer, du machst es mit Absicht.
Nee.
Weil du dich an die Spitze der Bewegung stellst.
Also ich habe halt irgendwann aufgehört zu versuchen, es zu verlernen. Ja. Das ist die Absicht vielleicht.
Ja.
Ja, genau. Also ich habe aber auf jeden Fall ganz viel Anti-Rechts-Content gemacht. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, ich soll meine Klappe halten. Ich habe eh keine Bildung und weiß eh nichts. Und dann, ich hatte an dem Tag sehr schlechte Laune und war auf Krawall gebürstet und hatte auch mal Lust, darauf zu antworten. Mhm. Und ich war aber überhaupt nicht vorbereitet und habe einfach nur aus meinem Schrank meine 3 Studienabschlüsse rausgeholt, habe die Kamera gehalten zum ersten Mal und danach noch ein paar Mal wieder und habe in 2,5 Minuten in Kurzform meinen Bildungsweg mit einer sehr genervten Stimme runtergerattert und gesagt, dass er jetzt seine Klappe halten soll. Mhm. Und dieses Video ist durch die Decke gegangen, komplett. Das war mein beliebtestes Video überhaupt. Mhm. Und ich habe so, so viele Nachrichten bekommen von Leuten, oh, ich fühle mich total gesehen von dir, endlich spricht da mal jemand drüber, das ist alles ganz, ganz emotional für mich. Mhm. Und dann bin ich erstmal so auf Fragen eingegangen und dann war das so ein Selbstläufer und ich habe immer mehr über dieses Thema gesprochen und gemerkt, dass das ein Fass ohne Boden ist und sich nicht erschöpft. Bin dann auch irgendwann zu Instagram gegangen und bin dann noch mehr angekommen quasi, also es haben noch mehr Leute gesehen. Und dann war das irgendwann, Klasse Gesellschaft redet nicht über Politik und über Nazis oder über das Nichtvorhandensein von rechten Strukturen, sondern Klasse Gesellschaft redet über Armut und Bildungsaufstiege und ähnliche Themen.
Ja. Du redest ja oft über dich, aber du redest vor allen Dingen darüber, wie das beispielhaft ist für viele, viele andere.
Ja,
und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, also du redest aus berufenem Mund quasi und nicht darüber, du bist nicht jetzt die Person, die geforscht hat und sagen kann, übrigens so und so viele Menschen mit diesem Bildungshintergrund steigen nicht auf und so weiter.
Ja.
Das ist ja in Deutschland, es ist ja einfach krass, ne, dass wir das Land sind in Europa und alle vergleichbaren Länder mit der geringsten Möglichkeit aufzusteigen durch Bildung, unabhängig davon, was man für ein Zuhause hat. Das ist schon verrückt nach wie vor. Und du redest darüber aber eben als eine Person, die weiß, wovon sie spricht. Und ich glaube, dass das auch einerseits total viele Leute abholt, die so eine ähnliche Biografie haben oder die sie gerne hätten, also die gerne irgendwie raus wollen aus der Situation. Und andererseits aber auch für diejenigen, die sich das wissenschaftlich, gesellschaftlich angucken. Und damit hast du, glaube ich, in Anführungszeichen eine Marktlücke, die du bespielst. Man sagen muss, die gucken einfach immer wieder ganz viele Leute zu.
Ja.
Das ist quasi jeden Tag dein Brot oder jeden Tag, weiß ich jetzt nicht, wie oft du Videos machst, aber es ist schon
dein... Täglich mache ich Posts oder Videos, ja.
Genau, das ist schon dein Brot und damit bist du, glaube ich, wichtiger für viele als alles mögliche andere, was man so an Programmen machen kann, politisch. Und dafür kann man nur dankbar sein. Du kriegst auch ganz schön viel ab dafür, ne?
Ja.
Bist auch ein bisschen in die Politik gegangen, machst Kommunalpolitik. Ja. Auch da kümmerst du dich darum.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast ADHS. Eine der besten Sachen, die du angestoßen hast für mich, ist die ruhige Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt. Wie bist du denn darauf gekommen?
Das habe ich in verschiedenen Orten schon gesehen. Magdeburg hat es gemacht. Oder was, Halle? Es hat auf jeden Fall eine Stadt in Sachsen-Anhalt gemacht.
Ja.
Ich habe davon gelesen, dass es Supermärkte machen, allerdings weniger in Deutschland, eher in anderen Ländern. Und fand das total toll. Zusätzlich dazu, dass ich Leute kenne, denen das wirklich was nützen würde. Ich bin tatsächlich eher keine Person, die es unbedingt sehr ruhig braucht. Aber ich habe autistische FreundInnen, auch Menschen mit Migräne oder Menschen mit Epilepsie. Das muss nicht unbedingt eine Neurodivergenz oder psychische Erkrankung sein, die da zugrunde liegt, warum einem das schwerfällt, in Menschenmassen mit viel Licht und viel Lärm zu sein. Und ich dachte mir, Mensch, das kostet quasi nichts. Natürlich könnte man sagen, es kommen vielleicht weniger Leute, aber vielleicht kommen dann auch einfach andere Leute, die den Weihnachtsmarkt besuchen und dann was kaufen. Aber grundsätzlich kostet das nichts und ist sehr leicht umsetzbar. Warum nicht einfach einbringen? Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe schon mich auf sonst was vorbereitet, aber tatsächlich hat dann einfach nur die CDU zu mir gesagt, ja, wenn wir das zur selben Zeit machen könnten, wie der Adventsgottesdienst ist, damit wir quasi Christliches mit deinem Anliegen verbinden können, ja dann stimmen wir da auch zu. Und dann hatte ich nicht mal Gegenstimmen, selbst die AfD hat nur eine Enthaltung.
Erstaunlicher Erfolg.
Also ich war ganz überrascht, also es fanden alle irgendwie nett. So.
Ja.
Und ich möchte das jetzt auch gerne für alle anderen Feste ausweiten, weil... Warum nicht? Also es gibt keinen Grund dagegen, man braucht kein Personal dafür, großartig, es muss halt irgendjemand ausschalten, kurz, aber es liefert viel und hat wenig Aufwand.
Wie lange ist es still?
Eine Stunde. In der Woche,
Stunde, ist jetzt nicht andauernd, aber es ist jedenfalls ein Anfang.
Genau.
Und vielleicht für viele Leute, und wenn es sich bewährt, dann macht man es vielleicht auch öfter oder so, dass man weiß, wenn ich um 5 hingehe, ist keine Dröhnung oder so.
Ja.
Also mich hat es sehr abgeholt, weil ich bin auch nicht wahnsinnig empfindlich, aber ich denke so, manchmal hast du irgendwie von allen Seiten nur laut und man kann irgendwie gar nicht genießen, was man, oder ein Gespräch führen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja auch mal ganz schön, wenn man das könnte. Genau. Ich würde dich gern fragen, wie du eigentlich diese, also du bist mit 16 ausgezogen, ist ja nicht vorgesehen, deine Großeltern konnten dir nicht die Wohnung bezahlen.
Nein.
Und wie hast du das hinbekommen? Also lass uns einmal über Geld reden.
Können wir
und
gerne.
Darüber, wie Menschen, die in armen, wirklich armen Verhältnissen aufwachsen, das überhaupt hinbekommen. Also du hast vom Polenmarkt geredet, wo mir meine polnischen Freundinnen immer sagen, das haben wir nur für die Deutschen, das ist eigentlich gar nicht Polenmarkt.
Ja, ja, verrückt. Sicherlich.
Und man kauft dort das, was man original gefälschte Klamotten nennt.
Genau.
Aber das ist ja so, das ist ja so eine Sache. Wie hast du das hinbekommen?
Dann, als ich ausgezogen war, oder wie haben wir das vorher hinbekommen, als ich ausgezogen bin?
Ich weiß, also vorher habt ihr's, ist es total schwer gewesen, das hast du schon, hast du schon angedeutet. Und ihr habt immer geguckt, das Billigste zu kaufen, weiß ich, aus deinen Videos.
Genau, wir hatten ja noch diesen Garten und da sind Hühner rumgerannt. Mhm. Und wir hatten noch ein paar Tiere, die haben wir geschlachtet und für den Eigenverbrauch eben verwendet und Eier verwendet.
Das war der Vorteil vom Dorfleben.
Das war totaler Vorteil, genau. Ja. Und so hatten wir immer genug zu essen. Mhm. Wir hatten auch noch Gemüse und Obst da wachsen. Also das hat ganz lange uns auch mitgetragen. Mhm. Mein Opa hat auch dann wieder Arbeit gefunden, aber halt Niedriglohnsektor, und er war halt der Einzige, der Geld verdient hat.
Ja.
Aber so haben wir uns da über Wasser gehalten.
Mhm.
Genau, und halt solche Dinge wie, es war nichts möglich zu kaufen, zum Beispiel Fast Fashion, wenn Leute sagen, ja, das ist alles ganz billig.
Ja.
Fast Fashion Läden habe ich das erste Mal mit so 18 besucht. Vorher habe ich nie sowas betreten, weil wir tatsächlich uns nur von der Altkleiderspende, da sind wir mal heimlich hingefahren, da sollte uns bitte keiner sehen, Klamotten geholt haben oder eben zweimal jährlich mit einem Nachbarn nach Polen gefahren sind, um da ordentlich einzukaufen. Unter anderem Klamotten. Und zum Beispiel auch Videokassetten, die dann da natürlich illegal überspielt waren. Manchmal liefen da Leute durchs Kinobild.
Und manchmal war auch was anderes drin in der Box.
Ja, und da hatte ich aber dann haufenweise davon, weil die haben wir halt für, ich weiß, ich kann es nicht mehr sagen, aber halt für ganz wenig Geld bekommen. Genau, und als ich ausgezogen war, hatte ich das Pech oder Glück, ne, je nachdem. Ich habe halt Halbwaisenrente bekommen, weil meine Mutter ja tot ist. Und ich habe mein Kindergeld, so wie es war, aufgerundet, tatsächlich überwiesen bekommen von meinen Großeltern, weil ich ja nun für mich selber sorgen sollte. Und das waren zusammen etwa 400 Euro. Und meine Miete plus Strom plus, eine Miete plus Strom, was anderes hatte ich da nicht, haben ungefähr 300 Euro gekostet. Dann hatte ich so einen sogenannten Internet-Stick. Das war mein erstes Mal Internet. Das hat mein Opa tatsächlich bezahlt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der gekostet hat. 25, 30 Euro oder sowas. Das hat mein Opa bezahlt. Und dann hatte ich diese 100 Euro plus, dass ich einmal wöchentlich zu meinen Großeltern nach Hause gefahren bin mit dem Zug und mir meine Oma immer ziemlich viel vorgekocht hat, beziehungsweise das, was sie gekocht hat, dann eingefroren hat und mir dann mitgegeben hat. Dann natürlich ohne Fleisch, weil ich war ja dann Vegetarierin, aber sie hat das gelernt, mir dann was mitzugeben und so. Und da habe ich dann ganz viel davon gegessen. Und den Rest erstmal von diesen 100 Euro bestritten und mir dann eine Weile später einen Regale-Einräumjob gesucht.
Aber krass, ne? Also deine Großeltern, die dann auch immer noch versucht haben, das auch zu unterstützen nach ihren Möglichkeiten.
Die fanden das total, die fanden es eigentlich sinnlos, was ich da mache. Die konnten es gar nicht nachvollziehen und die waren noch der Meinung, ich pack das nicht.
Ja.
Aber man kann mich ja nicht fallen lassen.
Ja.
Also hat man versucht, trotzdem alles zu geben, dass ich über Wasser bleibe und nicht irgendwie in der Gosse lande. Davor hatten sie nämlich auch Angst.
Ja. Und dann hast du Regale eingeräumt in irgendeinem Supermarkt?
Ja, in einem Supermarkt abends, genau. Ja.
Das heißt, das hast du nach der Schule gemacht?
Ja, ja.
Aber du musstest ja nicht so viel lernen, du bist ja so schlau, oder wie?
Nee, tatsächlich, auf dem Gymnasium bin ich total untergegangen. Weil
du kamst doch erst ja in der 10. Klasse dazu, ne?
Ich kam in der 10. Klasse dazu und da bin ich nicht mehr gemobbt worden, aber ich bin da von einer Außenseiterstellung in eine Außenseiterstellung gekommen. Das hatte auch damit zu tun, dass ich total Angst dann plötzlich vor meinen neuen Mitschülerinnen hatte und mich vor denen versteckt habe und die nicht angesprochen habe und solche Dinge. Ich sah immer noch aus, wie ich aussah. Es hat immer noch locker ein Jahr gedauert, bis ich da bis ich das radikal alles geändert habe. Zum Beispiel zum Zahnarzt gegangen bin und alles habe machen lassen, was zu machen war. Zum Beispiel auch eine ordentliche Körperhygiene gelernt habe und so weiter. Das kam ja nicht von einem Tag auf den anderen.
Ja.
Deswegen fanden die mich auch schon komisch und zusätzlich dazu habe ich mich halt verkrochen und zusätzlich dazu habe ich da das erste Mal so richtig Klassenunterschiede so richtig bemerkt in meinem Alltag. Weil ich war auf einem Gymnasium, das ist vielleicht nicht auf jedem Gymnasium gleich, aber auf diesem Gymnasium waren viele sehr, sehr wohlbetuchte Kinder.
Willst du sagen, welches das war in Erfurt?
Ja, das Königin-Luise-Gymnasium damals. Genau, und da waren war zum Beispiel ein Zwillingspärchen, deren Hobby war Fechten. Und so, also solche typischen Dinge. So. Und da war auch Skifahren, was normal ist. Und solche,
Skiurlaub.
Halt. Ja, genau, ja. Skiurlaub. Die sind auch weggeflogen. Das war ja für mich auch nicht vorstellbar. Mhm. Alles solche Dinge. Mhm. Und was sind denn eure Eltern vom Beruf? Wurde dann tatsächlich auch gefragt. Und das war mir alles, ich habe mich immer nur geschämt, was ich auf der Regelschule damals nicht getan habe, weil da auch viele jetzt nicht in solcher Armut, aber halt mehr, da war halt eine Verkäuferinsmutter und solche Sachen und nicht der Anwaltsvater.
Ja.
Naja, und das zum einen, also ich habe mich halt verkrochen und ich war völlig überfordert von dieser Umgebung und von dem, was ich da selber auf die Beine stellen musste, dass ich auch oft Schule dann irgendwann geschwänzt habe und tatsächlich auch eine ziemliche Gap gespürt habe, eine ziemliche Lücke zwischen dem, was ich auf dieser Regelschule da auf dem Dorf gelernt habe. Im Nachhinein würde ich sagen, die war einfach nicht gut. Und dem, was auf dem Gymnasium von mir verlangt wurde. In Französischunterricht wurden Gespräche geführt. Ich konnte vielleicht 3 gerade Wörter sprechen.
Ja.
Auch Englisch wurden Bücher gelesen. Mein Englisch war im Vergleich dazu absolut nicht, also das konnte ich einfach nicht.
Ja.
In Naturwissenschaften habe ich völligst hinterhergehangen und ich hatte keine Ahnung, also zusätzlich zu dem, dass mich alles drumherum überfordert hat, ich nie gelernt habe zu lernen, ich nicht wusste, wie ich das aufholen sollte, war ich einfach dann nicht gut plötzlich. Und habe dann in der 11. Klasse zusätzlich dazu, dass ich zwischendurch auch psychische Probleme entwickelt habe und dann auch eine Weile krankgeschrieben war und dann auch noch weiter den Anschluss verloren habe, dann beschlossen, erstmal abzubrechen, weil ich nicht gesehen habe, wie ich das schaffen soll.
Und wie hast du es dann trotzdem geschafft?
Ich habe das dann trotzdem geschafft, indem ich dann erstmal tatsächlich eine Ausbildung gemacht habe als Altenpflegerin. Und dann heimlich, in Anführungszeichen, angefangen habe zu recherchieren, wie komme ich jetzt noch irgendwie an dieses doofe Abitur ran.
Du wolltest nicht mehr Tierärztin werden?
Nee, da
aber in den Jahren, du studieren.
Ja, in den Jahren hat sich viel verändert. Dann wollte ich Ornithologin werden, dann wollte ich mal irgendwie was Deutschlehrerin oder Lehrerin im Allgemeinen. Und dann aber wollte ich tatsächlich, als ich Teenie war und verstanden habe, was das ist irgendwann mal, sowas wie Politikwissenschaft, Soziologie oder Psychologie studieren. Jetzt habe ich irgendwie alles 30-mal studiert, also Politikwissenschaft nur im Nebenfach abgeschlossen, aber dennoch. Aber das war dann irgendwann das, was mich interessiert hat. Ich wusste aber irgendwie, ich will studieren, ich will mehr lernen und das kann es ja nicht gewesen sein. Ich fand das alles irgendwie ganz schlimm ungerecht. Und dann habe ich dann rausgefunden, dass es sowas wie Fernschulen gibt. Und dass ich mir das mit meinem Ausbildungsgeld irgendwie vom Mund absparen kann, dieses monatliche Geld. Das waren damals, das weiß ich auch noch ganz genau, 137 Euro im Monat für diese Fernschule. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich mir diesen Kurs innerhalb von 2 Jahren reingeprügelt, obwohl der halt, der war vor 3 Jahren angelegt. Ja. Aber man lernt ja für sich selbst, deswegen konnte ich das dann selber halt machen.
Ja.
Der hat einen abgeholt an der Stelle, wo der Realschulabschluss endet. Das heißt, das war anschlussfähiger als das, was ich auf dem Gymnasium erlebt habe. Und dann bin ich nach Hessen gefahren, weil es halt in Thüringen nicht gibt oder gab. Und habe dort 8 Prüfungen abgelegt und das war dann mein Abitur.
Krass. Wahnsinn.
Und das habe ich dann eben mit 22 geschafft, endlich. Ja. Und dann bin ich studieren gegangen.
Vielen Dank, dass du das erzählst. Also hier und auch sonst. Und dass Menschen verstehen, was das bedeutet. Und dass andere in dir jetzt ein Vorbild sehen. Das ist ja das Großartige daran. Das ist irgendwie, wenn die das geschafft hat, kann ich es vielleicht auch schaffen.
Das hoffe ich sehr.
Das ist schon sehr cool. Hast du schon so Rückmeldung von jemandem bekommen? Also du hast ja gesagt, es gucken viele und sagen, da bin ja ich gemeint. Das ist ja wie mein Leben.
Ich bekomme täglich, also auf Instagram bekomme ich täglich unzählige Nachrichten.
Ja.
ich bemühe mich immer, gerade wenn ich besonders lange Nachrichten bekomme, zu antworten, weil ja, sich das dann irgendwann unangenehm anfühlt. Genau. Ja. Ganz viele schreiben mir, dass es ihnen Mut macht, gerade weil sie zum Beispiel im Studium stecken und nicht wissen, wie sie das schaffen sollen und niemanden haben, der sie unterstützt. Viele schreiben mir auch im Nachhinein, ich habe eine schwierige Geschichte durch, bin heute Ärztin oder was auch immer und finde das total toll. Ich würde mich nicht trauen, darüber zu sprechen und so weiter. Das gibt's. Dann auch Leute, die gerade noch nicht so richtig wissen, wohin mit sich, aber auch schon älter sind, also irgendwelche Kinder oder gerade junge Erwachsene schreiben mir eher nicht, sondern eher die 36-Jährige, die mit 21 Mutter geworden ist und jetzt in der Abendschule anfängt, ihr Abitur nachzuholen und sagt, das macht mir richtig Mut, wenn du das geschafft hast. So, also solche Dinge. Und ganz, ganz viele schreiben mir wirklich sehr, sehr lange und sehr persönliche Nachrichten dazu. Ja.
Das heißt, eine richtige Arbeit, die du da machst.
Ja, ich würde schon sagen, also ich verbringe viel, meine Bildschirmzeit ist ungesund. Aber ja.
Aber für andere ermutigend.
Ja.
Wir haben hier so eine kleine Tradition, das sind Fragen zur Einheit des Landes, wenn du zwei ziehst und sie beantwortest, die sind nicht für dich jetzt, sondern die sind immer dieselben Fragen da drin, genau. Und genau, ja, guck mal, was da drauf steht.
Denk ich an die deutsche Einheit, dann habe ich in erster Linie gute Gefühle, weil es richtig und wichtig war und weil mein Leben sicherlich nochmal ganz, ganz anders ausgesehen hätte, wenn die nicht passiert wäre. Es war absolut unabdingbar, dass die kommt. Im Hintergrund, deswegen klingt es nicht so nur positiv, kommen trotzdem ein paar gemischte Gefühle hoch, weil mit der deutschen Einheit gerade für den Osten sehr viel Schwieriges passiert ist. Wie ich schon erwähnte, Treuhand, die ungleichen Vermögensverhältnisse, bis heute ungleiche Löhne und so weiter, die bis heute andauern. Ja. Und die meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig besprochen werden, gesellschaftlich wie politisch, wie wissenschaftlich. Genau.
Ja, in deinem Fall, also kleine Ergänzung, Stipendien, ne? Gehen zu ganz geringen Teilen nach Ostdeutschland, interessanterweise.
Hätte ich mich nie getraut, mich dafür zu bewerben.
Hat dir keiner gesagt. Genau, ja. Zweite Frage.
Oh, welche Farbe hat die deutsche Einheit für dich?
Ja, spannend.
Trotzdem grün wie Hoffnung. Weil wir ja trotzdem die Chance haben, was draus zu machen. Wir müssen uns nun mal mehr und endlich dem Thema stellen, aus verschiedenen Richtungen, aber eben vor allem auch Ostdeutschen zuhören. Und nicht nur abstempelnd als der pöbelnde rechte Mob, sondern auch Menschen zu hören, die substanziell etwas zu dem Thema sagen möchten, aber halt selten gehört werden.
Sagen auf jeden Fall, ich stimme total zu, zwei Ossis, die ihr jetzt hier gehört habt. Ganz vielen Dank, liebe Ramona, für dieses Gespräch, für die Einblicke. Wir verlinken deine Seiten auf Instagram und all dem. Und ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.